Intuitive Human. Die Kraft menschlicher Intuition. Neue Perspektiven auf Körper, Spiritualität und gesellschaftliche Verantwortung. Von und mit Alexandra Sorgenicht.
Herzlich willkommen zu Intuitive Human, zur 5. Episode zu Intuitive Leadership. In der letzten Episode habe ich darüber gesprochen, dass Intuition lange als etwas Vages galt, also als eine Form von Wahrnehmung, die vielleicht irgendwie mal vorhanden ist, aber die sicherlich nicht belastbar ist und die in professionellen Kontexten ganz bestimmt keine Rolle spielen sollte, schon gar nicht in Politik, Wirtschaft oder generell in Führung. In den letzten Jahren wurde immer mehr über eine, in Anführungsstrichen, die setze ich hier mal so, neue Form von Führung gesprochen, das sogenannte Female Leadership. Und mit Female Leadership, da ist eine Form von Führung gemeint, die stärker auf Beziehung setzt als auf Kontrolle und Dominanz. Eine Führung, die auf Vertrauen und auf die Fähigkeit, Menschen zu entwickeln, Perspektiven zu integrieren und gemeinsame Orientierung zu schaffen setzt. In der Forschung wird diese Form häufig als transformationale Führung beschrieben und sie gilt seit Jahren als eine der erfolgreichsten Führungsformen, die wir kennen. Female Leadership oder transformationale Führung, die erzeugt mehr Motivation, mehr Innovationsfähigkeit und mehr langfristigen Erfolg als ein Führungsstil, der primär auf Kontrolle und Hierarchie basiert. Das ist jetzt keine normative Behauptung, auch keine politische Position. Das ist eine inzwischen sehr gut belegte Erkenntnis aus der Organisationsforschung. Female Leadership heißt es auch deshalb, weil viele der Fähigkeiten, die diese Art von Führung ausmachen, kulturell eben als weiblich einsortiert werden. Kontext, Sensibilität, Beziehungsintelligenz, die Fähigkeit, komplexe Dynamiken wahrzunehmen und auch Intuition. Die Fähigkeit, komplexe Dynamiken wahrzunehmen, bevor sie vollständig messbar sind. Also das hat auch die intuitive Komponente. Und gleichzeitig sind genau diese Fähigkeiten in vielen Organisationen und auch anderen Kontexten bis heute nicht vollständig legitimiert und anerkannt als der Führungsstil, den alle Führenden beherrschen sollten, also anwenden können sollten. Also das heißt ja auch, dass der Begriff Female Leadership bisher sowohl eine ganz reale Verschiebung beschreibt, als zugleich auch ein ungelöstes Problem. Denn wenn jetzt diese Form der Führung nachweislich erfolgreicher ist, wenn sie Innovation ermöglicht und Organisationen resilienter macht, stellt sich ja die ganz einfache Frage, warum ist die noch immer nicht der allgemein gesetzte Führungsstil? Ja, warum entstehen stattdessen weiter Phänomene oder nicht entstehen, sondern bleiben hartnäckig, ja, diese Phänomene wie die gläserne Decke, Tokenism oder wie das sogenannte Pink Ghetto, also Tokenism ist, wenn ein Vorstand von 10 Mitgliedern eine Frau hat. Oder das Pink Ghetto ist, dass es Bereiche innerhalb von Organisationen gibt, in denen Frauen zwar sichtbar sind, aber eben nicht die entscheidenden Machtpositionen zu erreichen, also die, wo auch wirklich Entscheidungen getroffen werden. Und die Antwort darauf hat ja weniger mit individuellen Fähigkeiten zu tun oder kaum, würde ich sagen, sondern mit strukturellen Mustern. Unbewusste Geschlechterstereotype, die wirken ja bis heute fort. Also männlich geprägte Netzwerke reproduzieren bestehende Machtverhältnisse. Man kann auch ganz einfach sagen, Männer fördern Männer. Und Fähigkeiten, die kulturell als weiblich markiert wurden, die gelten in professionellen Kontexten oft noch immer als wenig rational, weniger belastbar, weniger entscheidungsfähig, letztlich nicht ernst zu nehmen. Das ist vielleicht nicht mehr so offen kommuniziert, in der Wirksamkeit ist es aber genauso zu beobachten. In meinen Workshops zu Intuitive Leadership erlebe ich dementsprechend auch immer wieder einen ganz entscheidenden Moment. Wir sprechen über Entscheidungsprozesse, über Teamdynamiken, über Kommunikation, Konflikte, über strategische Fragen innerhalb einer Organisation. Und irgendwann sagt immer eine Teilnehmerin oder auch ein Teilnehmer durchaus sowas wie: Ich hatte von Anfang an so ein Gefühl, dass das Projekt so, wie wir das strategisch geplant haben, nicht umsetzbar ist, nicht funktionieren würde. Oder alle Daten haben dagegen gesprochen, aber ich wusste genau, so können wir das nicht machen. Oder auch, dass ich wusste, dass so ein Projekt in dieser Konstellation einfach nicht funktionieren würde. Und wenn die das gesagt haben, sagen die sofort im nächsten Satz: Aber ich konnte das natürlich nicht sagen. Ja, und das sind ja keine unsicheren Menschen, die sind alle in Führungspositionen. Die haben viel, viel Erfahrung, aber die wissen genau, dass Intuition in den professionellen Kontexten, in denen die sich da bewegen, nicht als legitime Erkenntnisebene gilt und haben entsprechend auch keine Sprache. Ja, wie soll ich denn das sagen? Ich habe da jetzt so ein Gefühl. Ja, und die befürchten, und wahrscheinlich auch zu Recht, dass eine Äußerung einer intuitiven Wahrnehmung wahrscheinlich kein Gewicht bekommt und dass sie vielleicht sich auch lächerlich machen würden. Also das gilt vor allen Dingen für Frauen, die haben alle diese Befürchtung. Und nicht selten zeigt sich aber Monate später, dass genau diese erste Wahrnehmung, die nicht belegbar war, wirklich präzise war und gestimmt hat. Das ist für mich ein ganz deutlicher Hinweis darauf, wie viel kollektive Intelligenz in Organisationen verloren geht, nur weil eine bestimmte Form von Wissen systematisch unbewusst abgewertet wird. Ich sag's immer wieder: Intuition ist keine diffuse Stimmung, kein Bauchgefühl und kein irgendwie mystischer Impuls. Sie ist wirklich eine elaborierte Form komplexer Wahrnehmung. Ein Zusammenspiel von Energiewahrnehmung über die Seelenebene, Erfahrung, Mustererkennung und verkörpertem Wissen. Und um zu verstehen nochmal, warum diese Fähigkeit eigentlich so lange unterschätzt wurde und warum sie heute im Diskurs über Female Leadership wieder auftaucht, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Denn die Geschichte der Intuition ist ja zugleich eine Geschichte darüber, welche Formen von Wissen eine Gesellschaft ernst nimmt und welche sie über lange Zeit marginalisiert hat. Aus Gründen. Also welche Formen von Wissen gelten in unserer Kultur überhaupt als legitim? Die moderne westliche Welt ist ja stark geprägt von einem Erkenntnismodell, das Analyse, Messbarkeit und Kontrolle ins Zentrum stellt. Wissen ist dann zuverlässig, wenn es sich objektivieren lässt, wenn es sich in Zahlen übersetzen lässt, wenn es unabhängig von Körper, von Erfahrung, persönlicher Erfahrung, wenn es unabhängig von subjektiver Erfahrung formuliert werden kann. Und dieses Modell hat ja auch enorme Fortschritte ermöglicht. Ohne wissenschaftliche Analyse, ohne systematische Forschung und ohne technische Innovation wäre unsere Welt ja heute eine ganz andere. Es geht ja auch nicht darum, dass das weg soll, diese Ebene. Wichtig ist aber schon, sich klarzumachen, dass diese Entwicklung eine zweite Bewegung hervorgebracht hat, die Konsequenzen hat, die nicht förderlich sind. Also viele Formen von Wissen, die sich eben nicht leicht in dieses Erkenntnismodell übersetzen lassen, Wissen, das in diesem Modell nicht stattfindet, ist natürlich marginalisiert oder kommt gar nicht mehr vor. Wissen, das verkörpert ist, Wissen, das aus Erfahrung entsteht, Wissen, das relational funktioniert, also in Beziehungen und Kontexte eingebettet ist und eben auch das Wissen über die Seelenebene und die Fähigkeit, Energie wahrzunehmen. Und das führt uns zum weiblichen Prinzip. Das weibliche Prinzip beschreibt ja eine bestimmte Form, Wirklichkeit wahrzunehmen und zu verstehen. Also eine Form, die Welt zu verstehen und zu erleben und aufgrund dieser Erfahrung auch Welt und Realität gestalten zu können. Das ist eine Form von Wissen, die zyklisch denkt statt linear, die komplexe Zusammenhänge wahrnimmt statt isolierte Fakten, die Körper, Beziehung und Umwelt nicht voneinander trennt, sondern als miteinander verbundene Systeme versteht und auch sehen kann. Und an der Stelle ist nochmal wichtig, sich klarzumachen, der weibliche Körper selbst ist ja zyklisch organisiert. Der weibliche Körper bewegt sich nicht in einer konstanten Linie, sondern in wiederkehrenden Rhythmen. Hormonelle Veränderungen beeinflussen Energie, Wahrnehmung, emotionale Sensibilität und körperliche Resonanz. Viele Frauen können die Erfahrung beschreiben, dass wir uns in unterschiedlichen Phasen des Zyklus anders fühlen als in anderen. Es sind eben die Phasen von Kreieren, Halten, Loslassen und Zerstören, durch die wir die ganze Zeit gehen in unserem Zyklus. Und dieser Zyklus ist auch nicht daran gebunden, ob wir als Frauen bluten oder nicht. Das gehört einfach zu einem weiblichen Körper und damit auch zum weiblichen Erleben und auch Erschaffen von Realität. Und jetzt ist natürlich das Ding, dass in einer Kultur, die vor allem lineare Leistungsfähigkeit belohnt oder überhaupt nur als relevant sieht, wird so eine zyklische Erfahrung nicht nur als Nachteil interpretiert, sondern ist in der Vergangenheit auch wirklich pathologisiert worden. Ja, das ist das andere. Also bis hin zu der Aussage, die mir neulich nochmal irgendwo begegnet ist, dass Frauen ja nicht führen können, also auch keine Länder führen können, weil die ja menstruieren. Also weil sie instabil wären. Ne? Es wird als sowas Instabiles gesehen häufig. Wie viele Witze gibt es auch darüber, du hast wohl deine Tage? Und das rekurriert ja auch nochmal auf den Kern dessen, worüber die letzte Episode ging, die Female Rage. Also es wird als unzuverlässig und als irgendwie fast verrückt beschrieben, was da mit Frauen passiert. Dabei ist es ja einfach ein Spiegel des Lebens selbst. Man könnte also auch sagen, dass in einem weiblichen Körper zu leben, dass sowas ist wie ein permanentes Trainingsfeld für Selbstwahrnehmung, Anpassungsfähigkeit und eine komplexe Sensibilität. Der weibliche Körper, wenn er denn sein darf, zyklisch sein darf, ist die Verkörperung der menschlichen Fähigkeit, sich zu entwickeln, mit Veränderungen zu arbeiten, statt sie zu ignorieren. Und diese zyklische Erfahrung würde, wenn sie nicht nur natürlich sein dürfte, sondern auch als Spiegelung des Lebens an sich wertgeschätzt würde, wenn man einmal kollektiv verstehen würde, welche Weisheit da drin ist, dann würde das eine Form von Wahrnehmung hervorbringen, die für komplexe Systeme ausgesprochen wertvoll ist. Historisch war das ja so, dass dieses Wissen ganz natürlich von Frauen getragen, angewendet und weitergegeben wurde. Die Hebammen haben ein tiefes Verständnis von Geburt und Körperprozessen gehabt. Heilerinnen haben mit Pflanzenwissen und Erfahrungsmedizin gearbeitet und Kräuterfrauen, also Pflanzenkundige, die kannten ökologische Zusammenhänge lange, bevor sie wissenschaftlich beschrieben wurden. Und diese Frauen, das sind genau die Frauen, die zu Zeiten der Inquisition systematisch brutal verfolgt, gefoltert und auch getötet wurden. Das sind die Frauen, die als Hexen bezeichnet wurden. Und der Begriff Hexe, der bezeichnet ursprünglich keineswegs etwas Böses. Das englische Wort Witch geht auf die altenglischen Begriffe Wicca und Wicca zurück und meinte Menschen, die als Wissende, als Weise galten, eben Hebamme, Heilerin, Seherin und Kräuterkundige. Und im Laufe der Christianisierung wurden diese Weisheit und auch diese Weisheit tragenden Frauen systematisch umgedeutet. Also das, was sie verkörpern, wurde umgedeutet aus der respektierten, angesehenen, weisen und führenden Frau wurde sowas wie eine Dienerin des Teufels. Sie wurden verächtlich gemacht. Mit den Hexenverfolgungen wurden vor allem starke, unabhängige und eben auch spirituell unabhängige Frauen verfolgt, machtvolle Frauen. Und darüber wurde wirklich ein enormes Erfahrungswissen ausgelöscht. Das Trauma dieser Gewalt, das Trauma der Hexenverbrennung und der Hexenprozesse, das wirkt bis heute transgenerational in unseren Körpern fort, bis auf die Ebene unserer Zellen. Und ich kann das mit Sicherheit sagen, weil ich in meinen Trainings ja seit über 2 Jahrzehnten immer wieder erlebe, immer wieder aufs Neue, wie viel Angst, hochkommt, fast bei jedem und jeder, wenn die Intuition erinnert wird. Das äußert sich dann so, ich glaube, ich werde verrückt. Das kann man doch keinem erzählen, die halten mich für bekloppt. Ja, und auch richtig manchmal mit wirklich Angst einhergehend. Und das ist immer wieder schmerzhaft und gleichzeitig auch beeindruckend für mich, zu erleben, wie angstbesetzt die Erinnerung an einen so wesentlichen Teil des Selbst ist. An einen Teil, der doch existenziell wichtig ist für ein selbstbestimmtes und eigenmächtiges und damit erfülltes Leben. Und diese Angst und diese Entmächtigung, die lässt sich nicht trennen vom Verstehen des weiblichen Körpers und der weiblichen Realität. Der weibliche Körper, der Zyklus, seine Rhythmen, die werden im Patriarchat nicht als Quelle von Weisheit und Wissen verstanden, sondern als Problem, fast als Krankheit. Ja, also als etwas, das kontrolliert werden muss, als etwas, das beschämt werden kann. Ja, man muss sich ja nur angucken, wie lange Menstruation kulturell tabuisiert wurde und wie sehr der Vorgang der Geburt pathologisiert wurde. Der weibliche Körper gilt als unberechenbar, als unrein, als etwas, das in rationalen Systemen keinen Platz haben kann. Und diese Umkehr, die ist so brutal wie wirksam. Also eine Form von Erfahrung, die Weisheit und, ganz wichtig, Führungskompetenz hervorbringt, die in komplexen Systemen besonders wertvoll ist, die wurde beschämt und beschuldigt, also höchst wirksam entmächtigt. Aus diesem Grund öffne ich manche Räume in meinen Trainings und in meinen Angeboten exklusiv für Frauen. Nein, nicht, weil diese Fähigkeiten, die ich lehre, ausschließlich Frauen gehören würden oder zur Verfügung stehen, sondern weil viele Frauen wirklich schnell Zugang zu den Fähigkeiten wiederfinden, sobald ein sicherer Raum entsteht, in dem der eigene Körper, die eigene Wahrnehmung und die eigene Intuition in einer Gruppe ernst genommen wird und besprechbar ist. Und im Mai gibt es deshalb ein Retreat, Intuitive Leadership in Pelion in Griechenland. Ein wundervoller Ort. Und dort arbeiten wir mit genau dieser Ebene, mit Embodiment, mit intuitiver Wahrnehmung und mit der Fähigkeit, die eigene Intuition nicht nur für sich selbst wieder wahrzunehmen, sondern sie bewusst in Führung und Entscheidungsprozesse zu integrieren. Pelion ist ein wirklich magisch schöner Ort am Meer und dieser Ort alleine unterstützt auch diese ermächtigende Bewegung stark und liebevoll. Wenn dich das interessiert, findest du alle Informationen dazu in den Shownotes dieser Episode. Schon allein der wirklich magisch schöne Ort wird diese Erfahrung und die Ermächtigung stark und liebevoll tragen. Aber zukunftsfähig werden wir natürlich nur gemeinsam. Frauen, Männer, Menschen jenseits der Geschlechter, wir alle verfügen über Intuition. Bell Hooks weist ja darauf hin, dass das patriarchale Verständnis von Männlichkeit nicht positiv definiert wird, also was ist ein Mann, was macht einen Mann aus, sondern in großen Teilen ausschließlich über Abgrenzung formuliert wird. Also ein Mann soll nicht weiblich sein, nicht weich, nicht verletzlich, nicht emotional abhängig. Also ein Mann ist oder männlich ist, wer keine Frau ist und wer nicht weiblich ist. Und diese Form der Identitätsbildung ist für Männer ja eine zutiefst verletzende. Die schneidet sie von ihrer Menschlichkeit ab. Und das ist in der Tiefe ja auch die Ursache der vielen entmenschlichenden Ereignisse, die wir sehen, also diese unmenschlichen Muster, die wir aktuell auf der politischen Bühne sehen, offen sehen. Dieses Tabu auf Mitgefühl, Beziehungsfähigkeit, auf Beziehung als organisierendes Prinzip, das prägt natürlich nicht nur individuelles Leben und persönliche Beziehungen, sondern natürlich auch die Art, wie Führung verstanden wird. Und das Ergebnis ist ein Führungsmodell, das über lange Zeit nicht nur stark von Kontrolle, Distanz und Dominanz geprägt war, sondern dem auch Mitgefühl fehlt und wirkliche Lebensfähigkeit fehlt. Das ist natürlich nicht so, dass Männer jetzt irgendwie biologisch zu dieser Form von Führung bestimmt wären. Das wird ja auch manchmal erzählt, das ist so nicht. Sondern es ist so, weil genau dieses Verhalten kulturell als Ausdruck von Männlichkeit interpretiert wurde. Wenn wir heute über Führung, über Leadership sprechen, bewegen wir uns also natürlich nicht nur in einer Management-Debatte. Wir bewegen uns in einer viel größeren kulturellen Geschichte. Eine Geschichte darüber, welche Formen von Wissen legitim sind. Und darüber, welche Formen von Wahrnehmung eine Gesellschaft ernst nimmt oder systematisch unterschätzt. Das ist natürlich eine viel größere kulturelle Geschichte und Female Leadership ist in dem Sinne auch nicht neu, sondern einfach eine menschliche Art zu führen. Und ich würde auch über Female Leadership hinausgehen, weil es ist einfach eine natürliche Art zu führen, die systematisch abgewertet und unterschätzt wurde und eben immer auch noch wird. Trotz aller Studien, die ja ganz klar zeigen, wie existenziell wichtig diese Art zu führen jetzt in komplexen Systemen ist. Das weibliche Prinzip an sich ist ja keine Identität, ne? Das ist eine Form von Bewusstsein, also eine Form von Führung eben auch, die nicht aus Dominanz entsteht, nochmal, sondern aus Beziehung, nicht aus Kontrolle, sondern aus Wahrnehmung, nicht aus Macht über das Leben, sondern aus Verantwortung für das Leben. Natürlich ist das weibliche Prinzip eben auch ein Denkraum. Und das Spannende ist ja, dass das spirituelle oder intuitive Erwachen nicht für alle Menschen dasselbe bedeuten kann, weil natürlich sind wir in unserer Erfahrung auch an Geschlecht gebunden. Unsere Körper sind essentiell wichtig für unsere Erfahrung. Für viele Männer bedeutet also ein intuitives Erwachen, dass das Ego, das mit dem Male Privilege verbunden ist, sterben muss. Und dass die wieder Zugang zu jenem Teil von ihrem Menschsein finden, der im Patriarchat abgespalten wurde. Beziehung, Verletzlichkeit und ja, Intuition. Und für viele Frauen und auch für non-binäre Menschen bedeutet intuitives Erwachen was anderes. Nämlich Angst weniger werden zu lassen. Ohnmacht loszulassen, Selbstabwertung zu erkennen und zu entmächtigen und vor allen Dingen auch Anpassung, Überanpassung, ja, zu erkennen und zu verändern. Also ein intuitives Erwachen bedeutet für viele Frauen, dass sie, weil sie in einem weiblichen Körper sind, Ursprung von Leben sind, verkörpert im Zentrum des Kosmos stehen. Wenn wir als Spezies zukunftsfähig werden wollen, ist das, was ich Intuitive Leadership nenne, wirklich unverzichtbar. Also ein Führen nicht aus Macht, aus Dogma, aus Ego oder aus Ideologie, sondern aus intuitivem Bewusstsein, also relationalem Bewusstsein, das die kosmische Dimension einschließt. Daraus entsteht ja jetzt die konkrete Frage, wenn Intuition eine menschliche Fähigkeit ist und wenn Führung aus dem weiblichen Prinzip bedeutet, aus dieser Wahrnehmung heraus zu handeln, was ist denn dann eigentlich ein intuitiver Mensch? Also woran erkennen wir jemanden, der oder die wirklich aus dieser Form von Wahrnehmung lebt? Und vor allen Dingen, wie wird man das? Also wie ist der Prozess dahin? Darum wird es in der nächsten Folge gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin.
Das war Intuitive Human, die Kraft menschlicher Intuition. Von und mit Alexandra Sorgenicht.